NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Anlässlich des 125. Erscheinungsjubiläums von Thomas Manns Buddenbrooks hat Thomas Sabacher den berühmten Roman neu eingelesen. Die erste Neuproduktion seit Gerd Westphals Interpretation aus dem Jahr 1979. Drei Generationen leben unter einem Dach. Johann Buddenbrook der Ältere ist Inhaber eines Getreidegroßhandels, sein Sohn sein geschäftstüchtiger Kompagnon. Man lebt bürgerlich, behaglich und materiell mehr als komfortabel. Nun hat man zu einem Essen geladen. Die Gäste, allesamt Honoratioren der Stadt, sind eingetroffen. Aber der Sohn muss noch kurz mit seiner Mutter sprechen.
Der jüngere Hausherr hatte, als der allgemeine Aufbruch begann, mit der Hand nach seiner linken Brustseite gegriffen, wo ein Papier knisterte. Das gesellschaftliche Lächeln war plötzlich von seinem Gesicht verschwunden, um einem gespannten und besorgten Ausdruck Platz zu machen, und an seinen Schläfen spielten, als ob er die Zähne aufeinander bisse, ein paar Muskeln. Nur zum Schein machte er einige Schritte dem Speisesaale zu, dann aber hielt er sich zurück und suchte mit den Augen seine Mutter, die als eine der Letzten an der Seite Pastor Wunderlichs die Schwelle überschreiten wollte. »Pardon, lieber Herr Pastor«, »auf zwei Worte, Mama.« Und während der Pastor ihm munter zunickte, nötigte Konsul Buddenbrook die alte Dame ins Landschaftszimmer zurück und zum Fenster. »Es ist, um kurz zu sein, ein Brief von Gotthold gekommen«, sagte er rasch und leise, indem er in ihre fragenden, dunklen Augen sah und das gefaltete, versiegelte Papier aus der Tasche zog. »Das ist seine Handschrift.« »Es ist das dritte Schreiben, und nur das erste hat Papa ihm beantwortet. Was machen? Es ist schon um 2 Uhr angekommen, und ich hätte es dem Vater längst einhändigen müssen, aber sollte ich ihm heute die Stimmung verderben? Was sagen Sie? Es ist immer noch Zeit, ihn herauszubitten.« »Nein, du hast recht, Jean. Warte damit«, sagte Madame Buddenbrook und erfasste nach ihrer Gewohnheit mit einer schnellen Bewegung den Arm ihres Sohnes. »Was soll darin stehen?« fügte sie bekümmert hinzu. »Er gibt nicht nach, der Junge. Er kapriziert sich auf diese Entschädigungssumme für den Anteil am Hause. Nein, nein, Jean, noch nicht jetzt. Heute Abend vielleicht. Vorm Zubettegehen.« »Was tun?« wiederholte der Konsul, indem er den gesenkten Kopf schüttelte. »Ich selbst habe Papa oft genug bitten wollen, nachzugeben. Es soll nicht aussehen, als ob ich, der Stiefbruder, mich bei den Eltern eingenistet hätte und gegen Gotthold intrigierte. Auch dem Vater gegenüber muss ich den Anschein dieser Rolle vermeiden. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich bin schließlich Associé. Und dann bezahlen Betsy und ich vorläufig eine ganz normale Miete für den zweiten Stock. Was meine Schwester in Frankfurt betrifft, nun, so ist die Sache arrangiert. Ihr Mann bekommt schon jetzt bei Papas Lebzeiten eine Abstandssumme, ein Viertel bloß von der Hauskaufsumme. Das ist ein vorteilhaftes Geschäft, das Papa sehr glatt und gut erledigt hat und das im Sinne der Firma höchst erfreulich ist. Und wenn Papa sich Gotthold gegenüber so ganz abweisend verhält, so ist es... Nein, Unsinn, Jean. Dein Verhältnis zur Sache ist doch wohl klar. Aber Gotthold glaubt, dass ich, seine Stiefmutter, nur für meine eigenen Kinder sorge und ihm seinen Vater geflissentlich entfremde. Das ist das Traurige. »Aber es ist seine Schuld«, rief der Konsul beinahe laut und mäßigte dann seine Stimme mit einem Blick nach dem Speisesaal. »Es ist seine Schuld, dies traurige Verhältnis. Urteilen Sie selbst.« Warum konnte er nicht vernünftig sein? Warum musste er diese Demoiselle Stüving heiraten und den Laden? Der Konsul lachte ärgerlich und verlegen bei diesem Worte. Es ist eine Schwäche, Vaters Widerwille gegen den Laden. Aber Gotthold hätte diese kleine Eitelkeit respektieren müssen. Ach, Jean, das Beste wäre, Papa gäbe nach. Aber kann ich denn dazu raten? Flüsterte der Konsul mit einer erregten Handbewegung nach der Stirn. »Ich bin persönlich interessiert, und deshalb müsste ich sagen, Vater bezahle. Aber ich bin auch Associé. Ich habe die Interessen der Firma zu vertreten. Und wenn Papa nicht glaubt, einem ungehorsamen und rebellischen Sohn gegenüber die Verpflichtung zu haben, dem Betriebskapital die Summe zu entziehen, es handelt sich um mehr als 11.000 Kuranttaler. Das ist gutes Geld. Nein, nein, ich kann nicht zuraten. Aber auch nicht abraten. Ich will nichts davon wissen. Nur die Szene mit Papa ist mir désagréable. Abends, spät, Jean. Komm nun, man wartet. Der Konsul barg das Papier in der Brusttasche, bot seiner Mutter den Arm, und nebeneinander überschritten sie die Schwelle zum hell erleuchteten Speisesaal, wo die Gesellschaft mit der Platzierung um die lange Tafel soeben fertig geworden war. Aus dem himmelblauen Hintergrund der Tapeten traten zwischen schlanken Säulen weiße Götterbilder fast plastisch hervor. Die schweren roten Fenstervorhänge waren geschlossen, und in jedem Winkel des Zimmers brannten auf einem hohen, vergoldeten Kandelaber 8 Kerzen, abgesehen von denen, die in silbernen Armleuchtern auf der Tafel standen. Über dem massigen Buffet, dem Landschaftszimmer gegenüber, hing ein umfangreiches Gemälde, ein italienischer Golf, dessen blaudunstiger Ton in dieser Beleuchtung außerordentlich wirksam war. Mächtige, steiflehnige Sofas in rotem Damast standen an den Wänden. Es war jede Spur von Besorgnis und Unruhe aus dem Gesicht Madame Buddenbrooks verschwunden, als sie sich zwischen dem alten Kröger, der an der Fensterseite präsidierte, und Pastor Wunderlich niederließ. »Bon appétit«, sagte sie mit ihrem kurzen, raschen, herzlichen Kopfnicken, indem sie einen schnellen Blick über die ganze Tafel bis zu den Kindern hinuntergleiten ließ. 4.
»Wie gesagt, alle Achtung, Buddenbrook«, übertönte die wuchtige Stimme des Herrn Köppen das allgemeine Gespräch, als das Volkmädchen mit den nackten roten Armen, dem dicken gestreiften Rock und der kleinen weißen Mütze auf dem Hinterkopf und der Beihilfe Mamsel Jungmanns und des Mädchens der Konsulin von oben die heiße Kräutersuppe nebst geröstetem Brot serviert hatte und man anfing behutsam zu löffeln. »Alle Achtung! Diese Weitläufigkeit, diese Noblesse. Ich muss sagen, hier lässt sich leben, muss ich sagen.«
Herr Köppen hatte bei den früheren Besitzern des Hauses nicht verkehrt. Er war noch nicht lange reich, stammte nicht gerade aus einer Patrizierfamilie und konnte sich einiger Dialektschwächen, wie die Wiederholung von »muss ich sagen«, leider noch nicht entwöhnen. Außerdem sagte er »Achong« statt »Achtung«.
»Hat auch gar kein Geld gekostet«, bemerkte trocken Herr Grätjens, der es wissen musste, und betrachtete durch die hohle Hand eingehend den Golf.
Man hatte so weit wie möglich bunte Reihe gemacht und die Kette der Verwandten durch Hausfreunde unterbrochen. Streng aber war dies nicht durchzuführen gewesen, und die alten Överdieks saßen einander wie gewöhnlich fast auf dem Schoße, sich innig zunickend. Der alte Kröger aber thronte hoch und gerade zwischen der Senatorin Langhals und Madame Antoinette und verteilte seine Handbewegungen und seine reservierten Scherze an die beiden Damen.
»Wann ist das Haus noch gebaut worden?« fragte Herr Hofstede schräg über den Tisch hinüber den alten Buddenbrook, der sich in jovialem und etwas spöttischem Tone mit Madame Köppen unterhielt. »Anno, warte mal. Um 1680, wenn ich nicht irre. Mein Sohn weiß übrigens besser mit solchen Daten Bescheid.«
82, bestätigte sich vorbeugend der Konsul, der weiter unten, ohne eine Tischdame, neben Senator Langhals seinen Platz hatte. 1682, im Winter, ist es fertig geworden. Mit Ratenkamp und Kompagnon fing es damals an, aufs glänzendste bergauf zu gehen. Traurig, dieses Sinken der Firma in den letzten 20 Jahren. Ein allgemeiner Stillstand des Gespräches trat ein und dauerte eine halbe Minute. Man blickte in seinen Teller und gedachte dieser ehemals so glänzenden Familie, die das Haus erbaut und bewohnt hatte und die verarmt, heruntergekommen, davongezogen war.
»Tja, traurig«, sagte der Makler Grätjens. »Wenn man bedenkt, welcher Wahnsinn den Ruin herbeiführte.
Wenn Dietrich Ratenkamp damals nicht diesen Gelmark zum Kompagnon genommen hätte. Ich habe, weiß Gott, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als der anfing zu wirtschaften. Ich weiß es aus bester Quelle, meine Herrschaften, wie greulich der hinter Ratenkamps Rücken spekuliert und Wechsel hier und Akzepte dort auf den Namen der Firma gegeben hat. Schließlich war es aus. Da waren die Banken misstrauisch, da fehlte die Deckung. Sie haben keine Vorstellung. Wer hat auch nur das Lager kontrolliert? Gelmark vielleicht? Sie haben da wie die Ratten gehaust, Jahr aus, Jahr ein. Aber Ratenkamp kümmerte sich um nichts. »Er war wie gelähmt«, sagte der Konsul. Sein Gesicht hatte einen düsteren und verschlossenen Ausdruck angenommen. Er bewegte, vornübergebeugt, den Löffel in seiner Suppe und ließ dann und wann einen kurzen Blick seiner kleinen, runden, tiefliegenden Augen zum oberen Tischende hinaufschweifen. Er ging wie unter einem Drucke einher. Und ich glaube, man kann diesen Druck begreifen. Was veranlasste ihn, sich mit Gelmark zu verbinden, der bitter wenig Kapital hinzubrachte und dem niemand den besten Leumund machte? Er muß das Bedürfnis empfunden haben, einen Teil der furchtbaren Verantwortlichkeit auf irgendjemanden abzuwälzen, weil er fühlte, dass es unaufhaltsam zu Ende ging. Diese Firma hatte abgewirtschaftet. Diese alte Familie war passé. Wilhelm Gelmark hat sicherlich nur den letzten Anstoß zum Ruin gegeben. »Sie sind also der Ansicht, werter Herr Konsul«, sagte Pastor Wunderlich mit bedächtigem Lächeln und schenkte seiner Dame und sich selbst Rotwein ins Glas, »dass auch ohne den Hinzutritt des Gelmark und seines wilden Gebarens alles gekommen wäre, wie es gekommen ist?« »Das wohl nicht«, sagte der Konsul gedankenvoll und ohne sich an eine bestimmte Person zu wenden. »Aber ich glaube, dass Dietrich Ratenkamp sich notwendig und unvermeidlich mit Gelmark verbinden musste, damit das Schicksal erfüllt würde. Er muss unter dem Druck einer unerbittlichen Notwendigkeit gehandelt haben. Ach, ich bin überzeugt, dass er das Treiben seines Associés halb und halb gekannt hat, dass er auch über die Zustände in seinem Lager nicht so vollständig unwissend war. Aber er war erstarrt. »Na, assez, Jean«, sagte der alte Buddenbrook und legte seinen Löffel aus der Hand. »Das ist so eine von deinen Ideen.« Der Konsul hob mit einem zerstreuten Lächeln sein Glas seinem Vater entgegen. Lebrecht Kröger aber sprach, »Nein, halten wir es nun mit der fröhlichen Gegenwart.« Er fasste dabei vorsichtig und elegant den Hals seiner Weißweinbouteille, auf deren Pfropfen ein kleiner silberner Hirsch stand, legte sie ein wenig auf die Seite und prüfte aufmerksam die Etikette. »C.F. Köppen«, las er und nickte dem Weinhändler zu. »Ach ja, was wären wir ohne Sie?« Die Meißener Teller mit Goldrand wurden gewechselt, wobei Madame Antoinette die Bewegungen der Mädchen scharf beobachtete, und Mamsell Jungmann rief Anordnungen in den Schalltrichter des Sprachrohres hinein, das den Esssaal mit der Küche verband. Es wurde der Fisch herumgereicht, und während Pastor Wunderlich sich mit Vorsicht bediente, sagte er, »Diese fröhliche Gegenwart ist immerhin nicht so ganz selbstverständlich. Die jungen Leute, die sich hier jetzt mit uns Alten freuen, denken wohl nicht daran, dass es jemals anders gewesen sein könnte. Ich darf sagen, dass ich an den Schicksalen unserer Buddenbrooks nicht selten persönlichen Anteil genommen habe. Immer wenn ich diese Dinge vor Augen habe«, und er wandte sich an Madame Antoinette, indem er einen der schweren silbernen Löffel vom Tische nahm, »muss ich denken, ob sie nicht zu den Stücken gehören, die anno sechs unser Freund, der Philosoph Lenoir, Sergeant seiner Majestät des Kaisers Napoleon, in Händen hatte. Und ich erinnere mich unserer Begegnung in der Alfstraße, Madame.« Madame Buddenbrook blickte mit einem halb verlegenen, halb erinnerungsschweren Lächeln vor sich nieder. Tom und Toni, dort unten, die keinen Fisch essen mochten und dem Gespräch der großen Leute aufmerksam gefolgt waren, riefen beinahe einstimmig herauf, »Ach ja, erzählen Sie, Großmama!« Aber der Pastor, der wusste, dass sie es nicht liebte, von diesem für sie ein wenig peinlichen Vorfall selbst zu berichten, begann statt ihrer noch einmal mit der alten kleinen Geschichte, auf welche die Kinder gern zum 100. Male gehorcht hätten und die vielleicht einem oder dem anderen noch unbekannt war. Kurz und gut, man figuriere sich. Es ist ein Novembernachmittag, kalt und regnig, das Gott erbarm. Ich komme von einem Amtsgeschäft die Alfstraße hinauf und denke der schlimmen Zeiten. Fürst Blücher war fort, die Franzosen waren in der Stadt. Aber von der herrschenden Erregung merkte man wenig. Die Straßen lagen still, die Leute saßen in ihren Häusern und hüteten sich. Schlachtermeister Peral, der mit den Händen in den Hosentaschen vor seiner Tür gestanden und mit seiner dröhnendsten Stimme gesagt hatte, »Dat is je denn doch wohl zu arg, ist dat je denn doch wohl«, war einfach Bautz vor den Kopf geknallt worden. Nun, ich denke, du willst einmal zu den Buddenbrooks hineinsehen. Ein Zuspruch könnte willkommen sein. Der Mann liegt mit der Kopfrose und Madame wird mit der Einquartierung zu schaffen haben. Und da im nämlichen Moment, wen sehe ich mir entgegenkommen? Unsere allverehrte Madame Buddenbrook. Allein in welcher Verfassung? Sie eilt ohne Hut durch den Regen, sie hat kaum einen Schal um die Schultern geworfen, sie stürzt mehr, als sie geht, und ihre Coiffure ist eine komplette Wirrnis. Nein, das ist wahr, Madame, es war kaum noch die Rede von einer Coiffure. »Welch angenehme Surprise«, sage ich und erlaube mir, sie, die mich gar nicht sieht, am Ärmel zu halten, denn mir schwant nichts Gutes. »Wohin doch so schnell, meine Liebe?« Sie bemerkt mich, sie blickt mich an, sie stößt hervor, sind Sie's? Leben Sie wohl, alles ist zu Ende, ich gehe hinunter in die Trave. Behüte, sage ich und fühle, wie ich weiß werde, das ist der Ort nicht für Sie, meine Liebe. Was ist aber passiert? Und ich halte sie so fest, als der Respekt es zulässt. Was passiert ist, ruft sie und zittert. Sie sind über dem Silberzeug, wunderlich, das ist passiert. Und Jean liegt mit der Kopfrose und kann mir nicht helfen. Und er könnte auch nicht helfen, wäre er auf den Beinen. Sie stehlen meine Löffel, meine silbernen Löffel, das ist passiert wunderlich, und ich gehe in die Trave. Nun, ich halte unsere Freundin, ich sage, was man sagt in solchen Fällen, Courage, sagte ich, Liebste, und alles wird gut werden, und wir wollen reden mit den Leuten, fassen Sie sich, ich beschwöre Sie, und gehen wir. Und ich führe sie die Straße hinauf in ihr Haus. Im Esszimmer droben finden wir die Miliz, wie Madame sie verlassen, an die 20 Mann hoch, die sich mit der großen Truhe abgeben, wo das Silberzeug liegt. »Mit wem von Ihnen kann ich Rücksprache nehmen?« frage ich höflich, »meine Herren?« Nun, man fängt an zu lachen und ruft, »mit uns allen, Papa!« Dann aber tritt einer vor und präsentiert sich, ein Mensch, der lang ist wie ein Baum, mit einem schwarzgewichsten Schnauzbart und großen roten Händen, die aus den betreßten Aufschlägen heraussehen. »Le Noir«, sagt er und salutiert mit der linken, denn in der rechten hält er ein Bündel von 5 oder 6 silbernen Löffeln. »Le Noir, Sergeant, was wünscht der Herr?« »Herr Offizier«, sage ich, und ziele auf den Point d'honneur. »Sollte die Beschäftigung mit diesen Dingen sich mit ihrer glänzenden Charge vereinbaren? Die Stadt hat sich dem Kaiser nicht verschlossen.« »Was wollen Sie?« antwortete er. »Das ist der Krieg. Die Leute benötigen dergleichen Geschirr.« »Sie sollten Rücksicht nehmen«, unterbrach ich ihn, »denn mir kommt ein Gedanke. Diese Dame«, sage ich, »denn was sagt man nicht in solcher Lage?« »Die Herrin des Hauses, sie ist nicht etwa eine Deutsche, sie ist beinahe ihre Landsmännin, sie ist eine Französin.« »Wie? Eine Französin?« wiederholt er. »Und was glauben Sie, dass dieser lange Haudegen hinzufügt? Eine Emigrantin also?« sagt er. »Aber dann ist sie eine Feindin der Philosophie.« »Ich bin baff, aber ich verschlucke mein Lachen. Sie sind, sage ich, ein Mann von Kopf, wie ich sehe.« Ich wiederhole, dass es mir ihrer nicht würdig scheint, sich mit diesen Dingen zu befassen. Er schweigt einen Augenblick, dann aber plötzlich wird er rot, er wirft seine 6 Löffel in die Truhe und ruft, »Aber wer sagt Ihnen denn, dass ich etwas anderes mit diesen Dingen beabsichtigte, als sie ein wenig zu betrachten? Hübsche Sachen das. Wenn einer oder der andere der Leute ein Stück als Souvenir mit sich nehmen sollte. Nun, Sie haben immerhin noch genug Souvenirs mit sich genommen. Da half keine Berufung auf menschliche oder göttliche Gerechtigkeit.« Sie kannten wohl keinen anderen Gott als diesen fürchterlichen kleinen Menschen.
5. Sie haben ihn gesehen, Herr Pastor?
Die Teller wurden aufs Neue gewechselt. Ein kolossaler, ziegelroter, panierter Schinken erschien, geräuchert, gekocht, nebst brauner, säuerlicher Schalottensoße und solchen Mengen von Gemüsen, dass alle aus einer einzigen Schüssel sich hätten sättigen können. Lebrecht Krüger übernahm das Tranchieren. Die Ellenbogen in legerer Weise erhoben, die langen Zeigefinger gerade auf den Rücken von Messer und Gabel ausgestreckt, schnitt er mit Bedacht die saftigen Stücke hinunter. Auch das Meisterwerk der Konsulin Buddenbrook, der russische Topf, ein prickelnd und spirituös schmeckendes Gemisch konservierter Früchte, wurde gereicht. Nein, Pastor Wunderlich bedauerte, Bonaparte niemals zu Gesichte bekommen zu haben. Der alte Buddenbrook aber, sowohl wie Jean-Jacques Hofstede, hatten ihn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Ersterer zu Paris, unmittelbar vor der russischen Kampagne, gelegentlich einer Parade im Schlosshofe der Tuilerien, letzterer zu Danzig.
»Gott, nein, er sah nicht gemütlich aus«, sagte er, indem er einen Bissen von Schinken, Rosenkohl und Kartoffel, den er auf seiner Gabel komponiert, mit erhobenen Brauen in den Mund schob. Übrigens soll er sich ganz heiter benommen haben in Danzig. Man erzählte sich damals einen Scherz. Er hasardierte den ganzen Tag mit den Deutschen, und zwar nicht eben harmlos, abends aber spielte er mit seinen Generälen. »Nesparab«, sagte er und griff eine Handvoll Gold vom Tische, »les Allemands aiment beaucoup ces petits Napoléons.« »Oui, sire, plus que le grand«, antwortete Rapp.
In der allgemeinen Heiterkeit, die laut wurde, denn Hofstede hatte die Anekdote hübsch erzählt und sogar ein wenig das Mienenspiel des Kaisers markiert, sagte der alte Buddenbrook, »na, ungescherzt«, allen Respekt übrigens vor seiner persönlichen Großheit. Was für eine Natur! Der Konsul schüttelte ernsthaft den Kopf. Nein, nein, wir Jüngeren verstehen nicht mehr die Verehrungswürdigkeit des Mannes, der den Herzog von Enghien ermordete, der in Ägypten die 800 Gefangenen niedermetzelte.
»Das alles ist möglicherweise übertrieben und gefälscht«, sagte Pastor Wunderlich. Der Herzog mag ein leichtsinniger und aufrührerischer Herr gewesen sein, und was die Gefangenen betrifft, so war ihre Exekution wahrscheinlich der wohlerwogene und notwendige Beschluss eines korrekten Kriegsrates. Und er erzählte von einem Buche, das vor einigen Jahren erschienen war und das er gelesen hatte, das Werk eines Sekretärs des Kaisers, das volle Aufmerksamkeit verdiene. Gleichviel beharrte der Konsul, indem er eine Kerze putzte, die im Armleuchter vor ihm flackerte. »Ich begreife es nicht. Ich begreife nicht die Bewunderung für diesen Unmenschen. Als christlicher Mann, als Mensch von religiösem Empfinden, finde ich in meinem Herzen keinen Raum für ein solches Gefühl.« Sein Gesicht hatte einen stillen und schwärmerischen Ausdruck angenommen, ja, er hatte sogar den Kopf ein wenig auf die Seite gelegt, während es wahrhaftig aussah, als ob sein Vater und Pastor Wunderlich einander ganz leise zulächelten. »Ja, ja«, schmunzelte Johann Buddenbrook, »aber die kleinen Napoleon waren nicht übel, was?« »Mein Sohn schwärmt mehr für Louis-Philippe«, fügte er hinzu.
»Schwärmt?« wiederholte Jean-Jacques Hofstede ein bisschen mokant. »Eine kuriose Zusammenstellung, Philippe Egalité und Schwärmen.« »Nun, mich dünkt, dass wir von der Juli-Monarchie bei Gott eine Menge zu lernen haben.« Der Konsul sprach ernst und eifrig. »Das freundliche und hilfreiche Verhältnis des französischen Konstitutionalismus zu den neuen praktischen Idealen und Interessen der Zeit ist etwas so überaus Dankenswertes.«
»Praktische Ideale. Na ja.«
Der alte Buddenbrook spielte während einer Pause, die er seinen Kinnladen gönnte, mit seiner goldenen Dose.
»Praktische Ideale.
Nee, ich bin da gar nicht für.«
Er verfiel vor Verdruss in den Dialekt.
»Da schießen nun die gewerblichen Anstalten und die technischen Anstalten und die Handelsschulen aus der Erde und das Gymnasium und die klassische Bildung sind plötzlich Betisen. Und alle Welt denkt an nichts als Bergwerke und Industrie und Geld verdienen. Brav das alles, höchst brav. Aber ein bisschen stupide von der anderen Seite, so auf die Dauer. Wie? Ich weiß nicht, warum es mir ein Affront ist. Ich habe nichts gesagt, Jean. Die Juli-Monarchie ist eine gute Sache.«
Senator Langhals aber sowohl wie Gretchens und Köppen standen dem Konsul zur Seite.
»Ja, wahrhaftig. Vor der französischen Regierung und den gleichartigen Bestrebungen in Deutschland müsse man die größte Achtung haben.«
Herr Köppen sagte wieder Achung.
Er war noch viel röter geworden während des Speisens und schnob vernehmlich. Pastor Wunderlichs Gesicht aber blieb weiß, fein und aufgeweckt, obgleich er in aller Behaglichkeit ein Glas nach dem anderen trank. Die Kerzen brannten langsam, langsam hinunter und ließen dann und wann, wenn ihre Flammen im Luftzuge zur Seite flackerten, einen feinen Wachsgeruch über die Tafel hinwehen. Man saß auf hochlehnigen, schweren Stühlen, speiste mit schwerem Silbergerät schwere, gute Sachen, trank schwere, gute Weine dazu und sagte seine Meinung. Man war bald bei den Geschäften und verfiel unwillkürlich mehr und mehr dabei in den Dialekt, in diese behaglich schwerfällige Ausdrucksweise, die kaufmännische Kürze sowohl wie wohlhabende Nachlässigkeit an sich zu haben schien und die hier und da mit gutmütiger Selbstironie übertrieben wurde. Man sagte nicht »an der Börse«, man sagte ganz einfach »an Börse«, wobei man zum Überfluss das »R« wie ein kurzes »Ä« aussprach und ein wohlgefälliges Gesicht dazu machte. Die Damen waren dem Disput nicht lange gefolgt. Madame Krüger führte ihnen das Wort, indem sie in der appetitlichsten Art die beste Manier auseinandersetzte, Karpfen in Rotwein zu kochen. »Wenn sie in ordentliche Stücken zerschnitten sind, Liebe, dann mit Zwiebeln und Nelken und Zwieback in die Kasserolle, und dann kriegen sie sie mit etwas Zucker und einem Löffel Butter zu Feuer. Aber nicht waschen, Liebste, alles Blut mitnehmen, um Gottes Willen.« Der alte Kröger ließ die angenehmsten Scherze einfließen. Konsul Justus, sein Sohn aber, der neben Dr. Grabow weiter unten in der Nähe der Kinder saß, hatte mit Mamsell Jungmann ein neckisches Gespräch angeknüpft. Sie kniff ihre braunen Augen zusammen und hielt nach ihrer Gewohnheit Messer und Gabel gerade empor, indem sie sie leicht hin und her bewegte. Selbst Överdigs waren ganz laut und lebendig geworden. Die alte Konsulin hatte ein neues Kosewort für ihren Gatten erfunden. »Du gutes Schnuckeltier«, sagte sie und schüttelte ihre Haube vor Herzlichkeit.
Thomas Sabacher mit der zweiten Folge des Romans »Die Buddenbrooks – Verfall einer Familie« von Thomas Mann. Die Produktion ist bei der Schweizerischen Bibliothek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte entstanden, in Kooperation mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und NDR Kultur. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang im Internet bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Die gesamte Lesung in ungekürzten 71 Folgen gibt's in der ARD Audiothek.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Die Politik diskutiert weiter darüber, ob bestimmte Social-Media-Plattformen für Kinder und Jugendliche verboten werden sollten. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst von der CDU hat sich jetzt auch für eine Altersbeschränkung ausgesprochen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Laut Wüst geht es darum, junge Menschen im Alltag zu schützen. Im Fokus verwies der CDU-Politiker darauf, dass in Deutschland Alkohol, Tabak und Glücksspiel reguliert sind, weil sie eben schädlich seien. Und wenn soziale Medien psychisch einen ähnlichen Effekt auf Kinder und Jugendliche hätten, dann dürfe man nicht länger wegsehen. Sein Parteikollege, Unionsfraktionschef Spahn, setzt dagegen auf einen anderen Weg. Statt eines Verbots will er altersgerechte Zugänge und klarere Regeln für die Betreiber der Plattformen. Klar sei, sei aber, dass junge Menschen gerade vor Gewaltvideos und Pornografie stärker geschützt werden müssten, sagte Spahn der Augsburger Allgemeinen.
In Hamburg ist ein Warnstreik im Nahverkehr angelaufen. Betroffen sind